Brandwissen, junge Fragen an kluge Köpfe. Der Podcast, der die Neugier entfacht. Von ProWissen Potsdam mit Forschenden aus Brandenburg. Neugierig, direkt und mittendrin.
Herzlich willkommen zu Brandwissen, dem Podcast, der eure Neugier entfacht. Weltweit wurden bereits tausende Klimapolitiken eingeführt, aber wir wissen oft gar nicht genau, welche davon wirklich wirken. Darüber spreche ich heute mit Niklas Döbeling-Hildebrand, der am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung forscht. Er beschäftigt sich damit, wie man Klimapolitik weltweit wissenschaftlich vergleicht und bewertet, also mit der Frage, was funktioniert wirklich im Klimaschutz und warum. Herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, vielleicht direkt erstmal zum Start. Könntest du vielleicht die berühmtesten oder die bekanntesten Klimapolitiken erläutern?
Ja, ich habe viel zu CO2-Preisen geforscht, also Steuern auf CO2 oder Handelssysteme, die auch einen Preis auf CO2 setzen. Es gibt Politiken, die Kohlekraftwerke abschalten, verschiedenste Maßnahmen im Verkehrssektor, die entweder die öffentlichen Verkehrsmittel günstiger machen oder das Autofahren unattraktiver, Politiken dazu, wie im Gebäudesektor weniger Energie beim Heizen verbraucht wird durch Dämmung oder andere Heizungen. Genau, um nur mal ein paar zu nennen.
Und was bedeutet es wissenschaftlich, Klimapolitik zu evaluieren?
Ja, die Politik hat immer gute Ziele, wenn sie sich überlegt, welche Maßnahmen sie jetzt einführen wollen. Und im Vorhinein denken sie darüber nach, welche Effekte das dann haben kann. Und wir in der Wissenschaft versuchen dann im Nachhinein zu überprüfen, ob das, was die Politik sich für Ziele gesetzt hat, denn überhaupt damit erreicht wird, wo wir gerade stehen mit den Klimazielen und ob wir mit der Politik da näher rankommen, wo wir eigentlich landen wollen.
Kann man Klimapolitik dann sozusagen mit einem globalen Experiment, sage ich mal, so vergleichen? Weil ich meine, man erlebt es ja in der EU und auch in Deutschland. Es gibt ja tausende Ansätze, wie man irgendwo Plastik spart oder wie man irgendwo ja weniger CO2 verbraucht oder so. Also inwiefern kann man das vielleicht wirklich mit so experimentellem Verhalten vergleichen?
Das ist ein total guter Vergleich. Also wir wissen leider alle noch nicht, mit welchen Politiken wir genau dahin kommen, wo wir in den nächsten Jahrzehnten hinwollen. Wir wissen, dass wir unseren Ausstoß von Treibhausgasen stark reduzieren müssen und haben jetzt in den letzten Jahrzehnten schon mit vielem rumexperimentiert, viel Erfahrung gesammelt. Weltweit werden in quasi allen Ländern Klimapolitiken umgesetzt und das ist, wie du schon richtig sagst, ein großes Experiment und da können wir eigentlich von allem, was da ausprobiert wird, gut lernen, wenn wir da gut auswerten, was hat funktioniert und was hat vielleicht auch noch nicht funktioniert und wo müssen wir noch nachschärfen.
Sie haben ja 80 Studien zu CO2-Steuern und Emissionshandel ausgewertet. Warum ist so eine Meta-Analyse eigentlich so wichtig?
Genau, wir haben Politiken in verschiedenen Ländern, die eigentlich ungefähr genau das Gleiche machen. Alle setzen in irgendeiner Form einen Preis auf CO2 und trotzdem sind die Politiken in den unterschiedlichen Ländern auch unterschiedlich. Das heißt, wenn wir da miteinander vergleichen, was in unterschiedlichen Ländern gefunden wird, dann können wir darüber lernen. Also in diesen 80 Studien wurden CO2-Steuern in verschiedenen Ländern untersucht. Insgesamt haben wir Ergebnisse zu 21 Ländern gefunden und in 17 davon ist die Politik erfolgreich und hat messbare Effekte darauf gehabt, dass weniger CO2 in die Luft gepustet wurde. Und trotzdem sehen wir auch Unterschiede zwischen diesen Ländern. Und vor allem sehen wir, dass CO2-Preispolitiken dort besonders erfolgreich sind, wo schon ein kleiner Preis dazu führen kann, dass von einer Technologie auf eine andere umgestellt wird. Also zum Beispiel im Stromsektor gibt es ganz viele verschiedene Kraftwerke, die am Stromnetz angeschlossen sind. Und wenn so ein Preis dazu führen kann, dass besonders klimaschädliche Kraftwerke wie Kohlekraftwerke abgeschaltet werden, weil die Produktion von Strom an der Stelle besonders teuer wird und andere klimafreundlichere Technologien, besonders die Erneuerbaren, aber auch Gaskraftwerke, den Strom stattdessen produzieren können, dann sehen wir, dass dann so eine Politik sehr erfolgreich sein kann, den Stromverbrauch dahin zu verschieben, wo weniger CO2 ausgestoßen wird.
Kann man in diesen Studien auch so ein bisschen die Legitimität, sage ich mal, für diese Politiken auch messen, also wie das beim Volk ankommt, weil ich kann mir vorstellen, CO2 ist ja tatsächlich, es ist ja überall, ich meine, die meisten Leute fahren, glaube ich, auch noch einen Benziner oder so, also die meisten Leute verhalten sich jetzt ja noch nicht gerade umweltbewusst und mit dem absoluten grünen Daumen und so weiter. Kann man das da auch irgendwie ablesen, wie beliebt diese Politiken in diesen Ländern sind?
Das ist eine total gute Frage und wir sollten uns nie nur darauf fokussieren, welchen Effekt das Ganze jetzt fürs Klima hat, sondern müssen uns immer auch anschauen, welche anderen Nebeneffekte dabei aufkommen. Also zum Beispiel, schafft die Politik Arbeitsplätze oder fallen Arbeitsplätze weg? Wie teuer ist es für Haushalte? Werden bestimmte, gerade arme Haushalte, besonders doll belastet? Was macht es mit den Menschen? Haben sie vielleicht die Möglichkeit, auf Alternativen umzusteigen? Also zum Beispiel im Verkehrssektor ist es natürlich ein großer Unterschied, ob man in der Stadt lebt, wo man von einem Auto auf einen Bus oder eine Bahn umsteigen kann oder ob man weit weg von allen öffentlichen Verkehrsmitteln wohnt und immer mit dem Auto fahren muss. Das heißt, all diese Faktoren müssen wir mit evaluieren. Das lässt sich aus der einen Studie jetzt nicht rauslesen, aber es gibt genauso Studien dazu, wie Politiken ausgestaltet werden können, dass Menschen sie am wenigsten schädlich finden oder sie sogar gut finden. Also es gibt Studien dazu, dass wenn man gleichzeitig zur Einführung von so CO2-Preisen zum Beispiel das Geld, was dadurch gewonnen wird, nutzt, um in grüne Technologien zu investieren, dann mögen das Menschen am liebsten. Oder wenn man das Geld direkt an die Menschen zurückverteilt, kann man auch die Effekte, die das darauf hat, dass Menschen weniger Geld zur Verfügung haben, auch ausgleichen.
Ich denke mal, es macht vor allem Sinn, wahrscheinlich das Geld dann, weiß nicht, in Bahninfrastruktur zum Beispiel zu investieren oder in Elektromobilität, dass die Alternativen einfach zum CO2-Verbrauch für die Bevölkerung einfach attraktiver werden. Gibt es klare Unterschiede zwischen CO2-Steuern und Emissionshandelssystemen?
Genau, bei einer CO2-Steuer legt der Staat einfach fest, wie viel kostet es, das CO2 auszustoßen. Bei einem Emissionshandelssystem, so wie wir es zum Beispiel in der EU haben für den Industriesektor und den Stromsektor, da legt die Politik nur fest, wie viel CO2 darf ausgestoßen werden. Und jedes Unternehmen, was CO2 ausstoßen möchte, muss für jede Tonne eine Erlaubnis, ein Zertifikat bekommen und diese Zertifikate können gehandelt werden und wer unbedingt mehr ausstoßen möchte, kann sich dann von anderen Unternehmen diese Zertifikate kaufen und so wird eigentlich in einem Markt quasi ausgehandelt, wie teuer der Ausstoß von CO2 ist.
Und ich sag mal, inwieweit geht sozusagen diese Politik? Also ist das nur Ländersache? Also es gibt ja vermutlich für jedes Bundesland auch nochmal einzelne Klimapolitiken. Dann gibt es deutschlandweit Klimapolitiken und dann gibt es auch europaweit Klimapolitiken. Wo ist denn da die Einheitlichkeit? Also gibt es auch wirklich klare Sachen, die jedes EU-Land, sage ich mal, von der ganzen Welt jetzt mal ganz zu schweigen, die jedes EU-Land, sage ich mal, berücksichtigen muss?
Genau, also mittlerweile wird viel unserer Klimapolitik auch auf europäischer Ebene verhandelt. Aber gleichzeitig haben wir auch viele nationale Klimapolitiken und das weltweit große einheitliche Politik ist eigentlich nur das Abkommen von Paris, in dem alle Staaten gemeinsam festgelegt haben, dass wir das 2-Grad-Ziel einhalten wollen und wenn möglich auch das 1,5-Grad-Ziel einhalten wollen. Und da werden regelmäßig die Zielsetzungen und die Umsetzung von Klimapolitiken auch international miteinander verglichen, um zu schauen, ob wir diesem Ziel näher kommen. Und leider muss man dazu sagen, dass das 1,5-Grad-Ziel mittlerweile kaum mehr zu halten ist. In den letzten Jahren waren die Temperaturen schon 1,5 Grad über dem langfristigen Durchschnitt. Ob wir da jetzt nochmal wieder drunter kommen oder drüber bleiben, ist gerade noch nicht klar. Aber so wie die Politik verläuft und die Emissionen aussehen, laufen wir leider eher auf ein 2-Grad-Szenario zu.
Ja, ich glaube, Europa kann sich da ja noch so viel bemühen, sofern in anderen Ländern Kohlekraftwerke und alles andere läuft. Also wie viel würde es jetzt wirklich ausmachen, wenn Deutschland, wenn Europa komplett klimaneutral wäre? Also die absolute Utopie, wir sind ja jetzt absolut klimaneutral. Wie viel würde das, sage ich mal, am Klimawandel ändern, auch wenn es sich natürlich sehr groß und utopisch anhört?
Also es ist natürlich, müssen wir festhalten, dass wir global den CO2-Ausstoß mindern müssen. Und Europa ist da aktuell schon auf einem besseren Weg. Wir haben in den letzten Jahrzehnten die Emissionen drastisch gesenkt. In Deutschland sind wir fast um die Hälfte runter seit 1990 mit den Emissionen. Und um das globale Klima zu beeinflussen, müssen wir schon weltweit raus aus den fossilen Energien und den CO2-Ausstoß quasi auf null runterbringen. Und da müssen halt alle ihren Anteil zu leisten. Und wir sehen tatsächlich auch, dass gerade das Beispiel von China, die gehen die Klimapolitik ganz anders an. Und wir sehen auch leider immer noch steigende Emissionen. Aber gleichzeitig sind sie uns in anderen Bereichen auch schon voraus. Viele Technologien wie Solarenergie oder Elektrofahrzeuge sind in China viel weiter verbreitet. Und das ist dann wieder so eine Frage, und die kann ich jetzt tatsächlich wissenschaftlich nicht beantworten, aber welche Klimapolitiken haben dazu geführt, dass die dort so erfolgreich sind, und was können wir uns von denen vielleicht auch abschauen?
Inwiefern ist auch Amerika aktuell ein großes Problem, weil die haben ja in den letzten 10 Jahren dann einen doppelten Kurswechsel dann vorgelegt, also natürlich zuerst unter Trump absolut gegen Klimapolitik und ich glaube auch dem Austritt aus dem Pariser Abkommen, oder zumindest hat er es vorgehabt. Dann unter Biden natürlich wieder hinzugekommen zur Klimapolitik und jetzt vor einem Jahr, als Trump dann wieder an die Macht kam, gleich wieder ein Kurswechsel. Wenn das ständig so auf und ab geht, und es haben Demokratien nun mal so an sich, kurze Legislaturperioden, dass da keine einheitliche Politik zustande kommt über Jahre, das ist doch ein enormes Problem, oder? Also da müsste man doch vielleicht so eine Klimapolitik nochmal extra einführen, die wirklich für alle einheitlich über eine lange Zeit, so 10 Jahre oder sowas, dann auch läuft.
Genau, also es ist auf jeden Fall mit Schrecken zu beobachten, dass die USA, aber auch in vielen anderen Ländern sieht man immer wieder, dass Klimapolitik auch nicht immer nur in eine Richtung geht und auch Klimapolitiken wieder abgeschafft werden. Und da müssen wir auch in Deutschland drauf aufpassen, dass die Klimaziele, die wir uns gesetzt haben, auch nur funktionieren, wenn wir noch besser werden mit Klimapolitik und nicht, wenn wir die Klimapolitik wieder zurückdrehen. Und wir haben halt keine Weltregierung, die irgendwas festlegen kann. Deshalb sind am Ende alle Staaten gefordert, das selber zu machen. Und das Gute am Klimaabkommen von Paris ist zumindest, dass regelmäßig wieder überprüft wird, wie nah sind wir den Zielen. Und man merkt auch, dass zu den Zeiten, wo das überprüft wird, auch die Länder immer wieder sich bemühen, nachzuschärfen und die Ambitionen im Klimaschutz hochzutreiben. Und ja.
Woran erkennt man wissenschaftlich, ob eine Klimapolitik erfolgreich ist?
Genau, also wenn eine Klimapolitik eingeführt wurde, dann versuchen wir als Wissenschaftler zu evaluieren, ob es zu den Veränderungen geführt hat, die damit erreicht werden sollen. Also ob die Emissionen entsprechend fallen, wie das vorgesehen ist. Oder auch andere Sachen kann man sich angucken, wie zum Beispiel, wenn eine Verkehrspolitik eingeführt wird, dann kann man sich anschauen, wie hat sich das Verkehrsverhalten verändert. Sind Menschen mehr auf öffentlichen Nahverkehr umgestiegen? Werden weniger Verbrennungsmotoren gefahren? Oder im Stromsektor, wie doll ist vielleicht die Stromnachfrage zurückgegangen oder der Gasverbrauch? Und da würden wir als Wissenschaftler dann rangehen und erstmal schauen, dass wir die richtigen Daten bekommen, eben über die Emissionen oder Stromverbrauch oder was wir dann auch evaluieren wollen. Und dann haben wir bei Politikinstrumenten natürlich jetzt nicht ein Labor, in dem die Politik getestet wird, sondern wir müssen uns in der realen Welt anschauen, wie die Politik funktioniert. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wie zum Beispiel so eine medizinische Studie funktioniert, dass ein Medikament getestet wird und vielleicht bei 1000 Patienten der Hälfte das Medikament gegeben wird und der anderen Hälfte nicht. Sowas Ähnliches probieren wir in dem Bereich auch zu machen, dass wir uns nicht nur das Land angucken, in dem die Politik eingeführt wurde, sondern das dann im Vergleich mit anderen Ländern, die die Politik so nicht eingeführt haben, um da zu vergleichen, wie sich dann die Emissionen verändern. Und leider brauchen wir häufig eine relativ lange Zeit, bevor wir richtig gute Schlussfolgerungen treffen können. Also zum Beispiel, wenn jetzt eine CO2-Steuer in Deutschland eingeführt wird, dann würden wir uns zum Beispiel die 5 Jahre vor der Politik und die 5 Jahre nach der Politik angucken, das dann im Vergleich mit einigen Nachbarländern und schauen, zu welcher Veränderung kam es in dem Zeitpunkt, als die Politik eingeführt wurde, wie doll sind die Emissionen zurückgegangen, und dabei müssen wir dann noch andere Faktoren rausrechnen, wie ganz normale Veränderungen, die mit der Zeit passieren, saisonale Sachen, dass im Winter anders geheizt wird als im Sommer, dass bestimmte Phasen, in denen es der Wirtschaft besonders gut oder besonders schlecht geht, auch zu einem anderen Emissionsverhalten führen und so weiter. Und wenn wir das alles rausgerechnet haben, dann schauen wir, hat die Politik trotzdem dazu geführt, dass Emissionen eingespart wurden, oder können wir diesen Effekt nicht finden?
Gibt es ein konkretes Beispiel für so eine Studie?
Kollegen von mir haben vor einigen Jahren zum Deutschlandticket eine ganz spannende Studie gemacht, wo sie geschaut haben, wie sich das Verkehrsaufkommen verändert, wie viele Menschen vom Auto auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen. Da diese Politik wurde halt nur in Deutschland eingeführt, deshalb konnte es gut mit den Nachbarländern verglichen werden. Und die Vergünstigung des Tickets hat dazu geführt, dass 5% der Autofahrer umgestiegen sind vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel, und damit wurden 6,5 Millionen Tonnen CO2 eingespart, allein im ersten Jahr der Einführung.
Jetzt, wo du gerade Autofahrer angesprochen hast, kommt mir direkt das Beispiel aus dem Iran aktuell, die Krise, in den Kopf, die sich ja auf deutschen Straßen absolut auf die Tankpreise auswirkt. Inwiefern ist das für die Politik jetzt vielleicht auch eine Chance, etwas Neues zu gestalten in Sachen Klimapolitik?
Naja, erstmal ist ja zu sagen, dass das jetzt komplett unabhängig ist von Klimapolitik, dass da diese Preise so gestiegen sind. Und wir sehen leider in den letzten Jahren immer mal wieder, dass die Gefahr von solchen Preissprüngen relativ groß ist. Bei Benzin und auch bei Gas haben wir es auch vor einigen Jahren gesehen. Und dass die Menschen, solange wir darauf angewiesen sind, für unseren Transport oder auch fürs Heizen zu Hause, immer wieder in solche Krisen kommen können. Und im Grunde zeigt es eigentlich, dass wir von den fossilen Energien, die wir aus lauter Ländern weltweit importieren, dass wir, wenn wir von diesen Energien wegkommen, dass es nicht nur einen klimapolitischen, dass es uns nicht nur klimapolitisch weiterbringt, sondern dass es uns auch krisenfester macht, wenn wir unsere Energie im eigenen Land durch Erneuerbare produzieren können. Und viele klimapolitische Maßnahmen, die in den letzten Jahren diskutiert wurden, würden natürlich an dieser Stelle auch helfen. Leider nicht kurzfristig, sondern das ist eher die Aufgabe, jetzt längerfristig darauf zu setzen, wegzukommen von den fossilen Energien und lieber im eigenen Land mit Erneuerbaren die Energie zu produzieren.
Das Mitbringsel.
Das Mitbringsel.
Das Mitbringsel.
Jetzt sehe ich hier einen Zollstock und einen Taschenrechner auf dem Tisch. Was hat denn das mit unserem heutigen Thema zu tun?
Ja, es ist natürlich eher symbolisch gemeint, aber ich sehe unsere Aufgabe als Wissenschaft da drin, eigentlich zu bemessen und zu berechnen, wie weit wir eigentlich schon sind mit den Klimazielen und zu berechnen, welchen Effekt Klimapolitik auch darauf haben kann, unseren Klimazielen näher zu kommen.
Und der Taschenrechner?
Genau, also ausmessen und berechnen.
Ach so, ja, okay. Gut. Wie kommen eure Erkenntnisse aus den Studien eigentlich an die Politik heran?
Wir tun unser Bestes, mit den Politikern auch in Kontakt zu treten. Wir veröffentlichen unsere Studien, versuchen dann aber auch bestimmte Erkenntnisse an die Politik ranzutragen. Und es gibt verschiedene Gremien, in denen dann auch immer Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen mitreden dürfen. Die sind zum Teil dann für längere Zeit eingerichtet, wie der Klimarat in Deutschland oder auch auf europäischer Ebene. Da sind auch Leute von unserem Institut mit vertreten. Und an anderen Stellen wird dann kurzfristig was eingerichtet, wenn es akut Fragen gibt.
So, zum Abschluss nochmal die Frage, was ist aus deiner Sicht die wichtigste Erkenntnis aus der gesamten Klimapolitikforschung und was sollten Politik und Gesellschaft daraus mitnehmen?
Ich glaube, dass wir sehen, dass Klimapolitik funktionieren kann. Wir sind schon weit gekommen in den letzten Jahrzehnten und jetzt kommt es darauf an, genau zu evaluieren, was hat bisher gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert und wo müssen wir noch nachsteuern, damit wir die Politik genau so auch gestalten können, dass sie uns zum einen unseren Klimazielen näher bringt, dass wir die Emissionen auf Null bringen können, aber auf der anderen Seite auch darauf achten, dass die Politik sozial ausgewogen ist und wir alle mitnehmen, auch in der Gesellschaft, dass Klimapolitik auch was Positives für uns alle bringen kann und nicht nur eine Belastung ist.
Ja, ich glaube, am Ende geht es nicht um die eine perfekte Klimapolitik, sondern darum zu verstehen, was wirklich wirkt, also welche Mittel, sage ich mal, in der Klimapolitik dann wirklich helfen. Vielen Dank, dass du heute hier warst und die Fragen beantwortet hast und allen Zuhörern natürlich auch. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal bei Brandwissen.
Vielen Dank.
Das war Brandwissen. Junge Fragen an kluge Köpfe. Der Podcast, der eure Neugier entfacht. Produziert von Pro Wissen Potsdam in Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedern, den wissenschaftlichen Instituten, Universitäten und Hochschulen. Abonniert uns, empfehlt uns weiter und bleibt neugierig.